Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 24. Mai 2005.
Liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt, ein bisschen gegenüberzustellen, Altes und Neues Testament, beziehungsweise die Geisteshaltungen, die dahinter stehen, und haben als einer der Kernpunkte herausgestrichen, dass im Alten Testament vor allem betont wird, der Mensch als Geschöpf. Als Geschöpf der Götter, wie er durch die ganze Entwicklung hereingekommen ist. Während im Neuen Testament als großes Neues dazu kommt der Mensch selbst als Schöpfer, der schöpferische Funke im Menschen, also dass der wesentliche Kern, der mit seinem Ich hereinkommt, oder Mensch selbst im ganz winzig Kleinen zum Schöpfer wird. Was natürlich nicht heißt, dass die geschöpfliche Rolle des Menschen damit bereits erledigt ist oder überwunden ist oder so. Es wirkt natürlich fort. Man muss denken, diese Rolle des Alten Testamentes, den Menschen als Geschöpf zu sehen, diese Aufgabe, den Menschen als Geschöpf in die Welt zu stellen, die bleibt ja eigentlich bestehen, solange Menschen auf Erden verkörpert sind. Das Ganze zielt darauf hin, sagten wir auch, eben ein leibliches Gefäß zu schaffen, das fähig wird, das menschliche Ich aufzunehmen. Im ganz Großen dann das Christus-Ich aufzunehmen, wo das einmal so in vollkommener Form vorgelebt wurde, aber für uns andere Menschen besteht diese Aufgabe weiter. Das heißt also, die Aufgabe, die mit dem Alten Testament so umrissen ist, ist nicht jetzt ein für alle Mal erledigt, aber sie bekommt natürlich eine andere Gewichtung, dadurch, dass jetzt mit dem Neuen Testament, mit der Zeitenwende, als Wichtiges dazu gekommen ist, dass sich der Mensch als Schöpfer in der Welt betätigen muss. Und es wird wichtig sein, dass alle diese Impulse, die im alttestamentarischen Sinn vorhanden sind, dass die auch diese Umwandlung, diese Verwandlung mitmachen, um es eben auf diese Stufe der Gegenwart jetzt zu bringen, wo der Mensch als Geschöpf in sich aber diesen schöpferischen Funken bereits trägt und damit selbst zum Schöpfer wird. Wenn wir insofern besonders einen Blick werfen auf das hebräische Volk, auf das jüdische Volk, das sich dann herauskristallisiert hat als einer dieser Stämme des hebräischen Volkes, dann war damit sehr stark, wie Sie wissen, die Mondengottheit Jahwe verbunden, also einer dieser sieben Elohim, der die Aufgabe übernommen hat, sich mit den Mondenkräften zu verbinden. Und von daher eben vorbereitet zu wirken, ein Gefäß zu schaffen, das fähig wird, das Ich aufzunehmen. Wir haben diese Wirkung der Mondenkräfte im Menschen dann auch näher beschrieben ein bisschen. Diese Wirkung bezieht sich natürlich ganz besonders auf die Mondenorgane im Menschen. Und diese Mondenorgane sind vor allem einerseits die Fortpflanzungsorgane, andererseits aber auch das menschliche Gehirn, also das Denkorgan. Und es galt also in alttestamentarischer Zeit, also eben einerseits dieses Prinzip der Fruchtbarkeit, das ja im Judentum dann besonders stark gegeben war, das in der damaligen Zeit, und wahrscheinlich später auch, also sehr viel Feindschaft auch hervorgerufen hat, also dieses so fruchtbare Volk, das also vielen anderen Völkern Angst gemacht hat, gerade dadurch. Also diese Fruchtbarkeit war das eine. Das andere war aber auch eine Umwandlung dieser Fruchtbarkeitskräfte in Gedankenkräfte. Die Gedankenkräfte sind ja eigentlich gleicher Natur. Nur sind sie jetzt nicht wieder gespiegelt eben durch die Fortpflanzungsorgane, sondern durch das Organ des menschlichen Gehirns. Und das galt es also auch ganz besonders auszubilden im hebräischen Volk. Und wir haben davon gesprochen, also dass es ja die Legende gibt, Abraham selber war der Begründer der Arithmetik etwa. Also Abraham ist verbunden eigentlich mit der Entwicklung dieses Verstandesdenkens, das jetzt also sich auf das menschliche Gehirn stützt, das es vorher nicht gab, Und die Aufgabe war also, dieses Verstandesdenken, dieses Gehirndenken so auszubilden, dass aber damit auch die Fähigkeit entsteht, das Göttliche zu denken, mit diesen Gehirnkräften. Durchaus, also ein Verständnis mit dem Verstand für das Göttliche zu erwerben. Und das war die ganz spezielle Aufgabe. Etwas, was auch damit zusammenhängt, wenn man der Steiner immer wieder gesagt hat, etwa auch die Aussagen der anthroposophischen Geisteswissenschaft können von unserem normalen Verstand erfasst werden. Sie können zwar nicht dadurch gefunden werden, aber sie widersprechen sozusagen nicht dem Verstand. Ich kann, wenn ich natürlich den entsprechenden Willen dazu aufbringe, mich von Vorurteilen befreie, aber der Verstand ist fähig, die Dinge zumindest zu begreifen. Also es ist nicht so, dass das alles was Unbegreifliches bleiben muss und man sagt, ja, muss ich halt meinen Verstand ablegen und daran glauben oder sonst irgendwas. Man kann es auch erfassen. Und diese Aufgabe galt es also ganz besonders dann im hebräischen und speziell im jüdischen Volk herauszubilden. Mit dem jüdischen Volk waren also ganz besonders diese Jahwe-Kräfte verbunden, Mondenkräfte. Es gibt verschiedene Formen von Mondenkräften, wir werden heute also noch sehr deutlich darauf eingehen. Diese Mondenkräfte wirken, also im Verstandesdenken, wirken im Fortpflanzungsgeschehen und vor allem in den Vererbungskräften auch sehr stark. Daher war ja dieses Vererbungsprinzip, das Abstammungsprinzip im Judentum und ist auch heute noch etwas sehr, sehr Wichtiges. Also, daher finden Sie etwa im Alten Testament immer wieder die Geschlechtsregister ganz deutlich im Grund bestätigt. Das ganze Alte Testament im Wesentlichen aus Geschlechtsregistern und dann Kommentaren, was die einzelnen Glieder dieser Kette getan haben. Es gibt dann schon ein paar andere Einschübe, aber das ist ein sehr wesentlicher Teil. Daher muss einem da sehr deutlich auffallen, haben wir auch letztes Mal gesagt, dass dann im Neuen Testament es zwei verschiedene Abstammungslinien für den Jesus gibt und das muss etwas sehr Auffälliges sein. Also wenn man jetzt sagen kann, naja, dann haben sie es halt nicht so genau genommen oder weiß ich nicht, also das muss ja schon sehr starke Bedeutung haben, wenn gerade in diesem Volk also auf die Abstammungslinie so viel Wert gelegt wurde. Die Vererbungskräfte, die unter der Herrschaft Jahwes stehen, haben eine ganz besondere Aufgabe in der Entwicklung der Menschheit. Und zwar waren sie ein sehr starker Gegenimpuls gegen die luziferischen Kräfte nämlich. Es bestand nämlich die Gefahr, dass der Mensch, und zwar bis in sein leibliches Wesen hinein, eben zu stark von den luziferischen Kräften ergriffen und umgestaltet wird im luziferischen Sinn. Und um da einen Riegel vorzuschieben, gibt es sozusagen dieses enge Quartett der Vererbungskräfte, in denen sich die menschheitliche Entwicklung bis ins Leibliche hinein fortsetzt. Und das kann nicht beliebig also umgestaltet werden, dadurch, dass die luziferischen Kräfte. Es ist also als eine Barriere gedacht gewesen gegen diese luziferischen Kräfte. Die schöpferischen Kräfte im Menschen, die also jetzt seit der Zeitenwende immer bedeutsamer werden, also das, was wirklich aus der Quelle des menschlichen Ich herausfließt, hängt zusammen mit den Sonnenkräften, hängt viel stärker zusammen mit den Sonnenkräften, nicht mit den Mondenkräften. Mit den Sonnenkräften, aus deren Bereich auch der Christus gekommen ist und dann in die Menschheit eingezogen ist. Mit diesen Sonnenkräften wird das Schöpferische betont. Das also über die geschöpfliche Rolle des Menschen hinausgeht. Und es hat das Ganze auch eine bestimmte Konsequenz in der religiösen Anschauung der Völker. Die haben dann geschaut, dass das Judentum etwa finden wir dort einen sehr strengen Monotheismus. Yahweh ist eben der Schöpfergott und neben ihm gibt es ja natürlich Engelhierarchien, gibt es sehr viele, davon wird in der Bibel sehr deutlich berichtet. Aber im Zentrum steht also dieser eine Gott Yahweh und nicht eine Trinität, wie im christlichen Sinne dann. Also den Gedanken der Trinität gibt es in dem Sinn eigentlich noch nicht. Und womit hängt das zusammen? Jahwe ist ja der, der sich etwa Mose verkündet im brennenden Dornbusch, ich bin der Ich Bin, also ich bin der Ich-Sein, der ist eine sozusagen Vorspiegelung des Christus, eine in der Zeit vorausgespiegeltes. Man sieht also, dass mit dem Jahwe auch das Ich-Prinzip verbunden ist, aber das Ich-Prinzip, das noch nicht im Ganzen den Menschen eingezogen ist, sondern dass erst an die Menschheit herankommt. Und Monotheismus hängt also immer zusammen mit dem, wo man das Auge wirft, also auf dieses Ich-Prinzip. Aber eben in unterschiedlicher Weise in vorchristlicher Zeit und dann in nachchristlicher Zeit. In vorchristlicher Zeit ist es eben wirklich dieses Ich als etwas Einiges, als etwas Umfassendes auch, aber etwas, das nicht in eine Trinität gespalten ist zunächst. Dieses Bild der Trinität wird den Menschen erst dann so richtig bewusst, dass dieses Ich nämlich in den menschlichen Leib einzieht, darin tätig wird, schöpferisch tätig wird, schöpferisch in dem Sinn zunächst, dass es beginnt, die Leibeshüllen, also die Wesensglieder, physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, umzugestalten. Und darin liegt eigentlich die Wurzel des trinitarischen Gedankens, nämlich das Ich äußert sich verschieden, indem es etwa den physischen Leib umgestaltet, es äußert sich anders, indem es den Ätherleib umgestaltet und wieder anders, indem es am Astralleib arbeitet. Also man kann sagen, indem die Ich-Kräfte am physischen Leib arbeiten, wirkt darin das Vaterprinzip. Das Vaterprinzip hat es mit dem physischen Leib zu tun. Mit dem Ätherleib hat es das Sohnesprinzip zu tun, also der Christus selber, der Sohn, hängt am stärksten mit den Ätherkräften zusammen, namentlich mit den Lebensätherkräften, von denen wir schon öfter gesprochen haben. Überhaupt mit diesen Kräften des Baums, des Lebens auch, also mit den höheren Ätherkräften. Und mit dem Astralleib hängt das zusammen, was wir Heiliger Geist nennen. Also das heißt, das Ich, das im Menschen tätig wird, offenbart sich in dreifältiger Gestalt. Während solange es noch außerhalb des Menschen ist, sozusagen sich in seiner einheitlichen Gestalt zeigt. Man kann daher von daher immer schon sagen, dort wo wir Religionen haben, die also ganz stark dieses Monotheistische betonen und das Trinitarische ablehnen, dass da also das Ich noch nicht ganz eingezogen ist oder noch kein starkes Bewusstsein dafür vorhanden ist, dass das Ich so richtig in den Organismus eingezogen ist. Von diesem Ich, von diesem einen Über-Ich sozusagen, Yahweh oder wie man es nennen mag, darf man sich kein Bild machen, so heißt es in den Schriften. Was eigentlich auch mit allen monotheistischen Religionen gemeinsam ist, also du sollst ja von deinem Kopf kein Bild machen, ist ja im Islam genauso. Vielleicht wird es sogar noch stärker. Warum? Es hat schon eine gewisse Begründung insofern, als das Ich, auch dieses große Ich, als Quelle des Schöpferischen selber ja überhaupt in bildlicher Gestalt nicht wirklich fassbar ist. Denn es ist nicht so oder so, nicht klein oder groß oder dick oder dünn oder sonst wie, sondern es ist die Quelle, die alles schafft. Die Quelle selber kann ich sozusagen nicht in irgendeinem Bild fassen. Ich kann sie höchstens charakterisieren durch die Taten, die daraus herausfließen und die dann als Schöpfung in der Welt stehen, wobei Schöpfung nicht unbedingt gleich die physische als eine Welt sein muss. Das Seelische ist bereits eine Schöpfung, das Lebendige, die Lebenskräfte, also die Ätherkräfte sind etwas Geschaffenes und dann das Physische als Letztes, das ist die äußerste Hülle. Aber dahinter steht eben diese Quelle, die selber ja in Wahrheit in bildhafter Form nicht fassbar ist. So wie wir uns eigentlich auch vom menschlichen Ich selber kein Bild wirklich machen können. Aber das Ich kann in schöpferisch tätig werden, es kann Bilder schaffen. Es kann selber schöpferisch tätig werden und kann alles Mögliche schaffen. Und da das betont wurde im Christentum dann besonders, diese Schöpferquelle im Menschen selber, wurde das Christentum ja auch gerade eine sehr reiche Quelle, etwa der künstlerischen Tätigkeit, auch für die bildende Kunst. Da gab es also dieses Bilderverbot nicht mehr. Im Gegenteil. Man war der Ansicht, ja, indem überhaupt diese höchste Gottheit herabgestiegen ist in einen Menschen, in diesen Jesus herunter, und als Christus Jesus auf Erden gelebt hat, hat sich ja eigentlich sozusagen Gott selber in diesem Christus ein reales, greifbares Bild auf Erden geschaffen. Und das ist eigentlich das Vorbild für alles weitere Kunstschaffen im christlichen Sinn. Daher ist besonders die menschliche Gestalt in seinen verschiedenen Formen sehr empfindbar nach der Darstellungen. Ganz im Gegenteil bei den vorchristlichen monotheistischen Religionen, wobei ich in gewisser Sinne den Islam auch dazu rechnen möchte, obwohl er natürlich jetzt später entstanden ist, aber von seinen Prinzipien her sehr viel Vorchristliches drinnen hat. Also dort ist gerade dieses Bilderschaffen extrem verpönt. Verpönt eben aus dem einen Grund, weil man die Schöpferquelle selber in purer Gestalt überhaupt nicht bildhaft fassen kann, und zweitens aber vor allem auch, weil man dem Menschen eben gerade diese Rolle als Schöpfer nicht wirklich zugestehen will. Man sieht darin in gewissem Sinn, namentlich im Islam ganz besonders, eine Verfehlung, dass der Mensch sich anmaßt, Schöpfer sein zu wollen. Und daher ist in gewissem Sinn der Islam also ja relativ kunstfeindlich, wenn man von der Architektur absieht. Aber Bilder zu schaffen, ist also ganz, ganz stark verpönt. Namentlich Bilder also des Menschlichen oder auch des Tierischen, das darf man also nicht machen. Also es soll hier gerade der Mensch als Schöpfer soll nicht in die Welt hineintreten. Also das heißt, das Ich soll eigentlich immer ein bisschen außerhalb bleiben. Es soll nicht ganz hereinkommen. Nun gab es verschiedene Schritte, wie diese Entwicklung vom Vorchristlichen ins Nachchristliche hinübergeleitet wurde. Und eines war dabei sehr wichtig, was im Christentum dann ja ganz besonders kultische Bedeutung gewonnen hat, das war der Wein. Der Wein hat ja im Christentum bis heute eine sehr starke kultische Bedeutung. Warum? Was bewirkt der Wein oder der Alkohol überhaupt? In vorchristlicher Zeit, sehr stark auch im jüdischen Volk dann, war ja dieses Vererbungsprinzip wichtig, und es war das Ich wichtig, das noch als Volks-Ich wirkt. Nicht als individuelles Ich, sondern das israelitische Volk ist das auserwählte Volk, weil es dieses große Volks-Ich, Jahwe, in sich trägt. Aber eben noch nicht der einzelne Mensch so stark sein individuelles Ich. Was macht nun der Wein? Der Wein macht Verschiedenes. Erstens einmal schneidet er überhaupt den Menschen von der alten Hellsichtigkeit ab. Das ist einmal das Erste. Also Wein bringt die alte atavistische Hellsichtigkeit zum Erlöschen. Und zwar eigentlich schon in relativ kleinen Mengen. Man muss ja denken, in der damaligen Zeit wurde der Wein eigentlich in sehr verdünnter Form getrunken. Es war eigentlich nicht üblich, jetzt so einen Wein pur zu trinken, sondern sowohl bei den Griechen, bei den griechischen Gelagen und so, hat man so einen sehr stark verdünnten Wein in Wahrheit getrunken. Die Menschen waren auch noch sehr viel sensitiver darauf. Also es ging nicht darum, jetzt da sozusagen sich einen Rausch anzutrinken, sondern in kleinen Mengen bereits bewirkt er ein Erlöschen der Hellsichtigkeit. Damit wurde auch der Zugang verriegelt zu dem Hellsehen, zu dem niederen Naturhellsehen, das es zur damaligen Zeit noch vielfach gab, damit also schon eine gewisse Abgrenzung überhaupt vom Heidnischen. Das Heidnische ist also das, was der Heide eben der Natur zugewandt ist und dort noch die Naturgeister sieht und dergleichen, das aber in dieser Zeit ein bereits sehr niederes Hellsehen war, das vor allem auch der für dämonische Kräfte gesehen hat. Und man hat jetzt bereits auch schon im jüdischen Volk, aber dann eben auch in dem neu aufkommenden christlichen, sehr deutlich die Gefahr gesehen, dass dieses niedere Hellsehen eigentlich nur mehr zu diesen dämonischen Kräften führt und dass das halt einmal zum Erliegen kommen muss, dass das etwas Ungesundes ist. Dazu war also einerseits der Wein das Hilfsmittel. Andererseits hat der Wein auch die Wirkung auf den Menschen, dass er ihn aus der Gruppenseelenhaftigkeit herausführt. Aus der Gruppenseelenhaftigkeit herausführt und ihn zunächst nicht auf sein Ich stellt, aber auf sein Ego stellt. Der Wein kehrt sehr deutlich das Ego des Menschen heraus. Man dachte nur so, die Menschen beobachten, wenn sie mehr Alkohol trinken, also dann kommt so ihr persönliches Ego, das heißt ihre Unarten und alles, was sie halt so haben als Persönlichkeit, stärker heraus. Und der Rest der Welt ist ihnen wurscht. In kleinen Dosen genossen, wirkt es aber überhaupt nicht, um den Menschen aus dem Gruppenzusammenhang herauszulösen. Und es ist durchaus im neu entstehenden Christentum, geht man zunächst einmal das Risiko ein, den Menschen auf sein Ego zu stellen, als Vorbereitung dafür, dass er später sein Ich entwickeln kann. Das ist etwas sehr Riskantes. Weil das Ego ist was eigentlich sehr Unerzogenes. Es ist ja noch nicht das Ich, es ist nicht die schöpferische Kraft wirklich drinnen, nämlich nicht einmal diese verhältnismäßig kleine schöpferische Kraft, sich selbst ganz in die Hand zu nehmen. Also es ist ein gewisses Risiko zunächst den Menschen auf sein Ego zu stellen, aber genau den Weg ist es zunächst gegangen, sehr stark dann etwa im Römischen Reich, also da war es ganz besonders stark, der Römer lebt also ganz stark aus seinem Ego heraus und die großen Persönlichkeiten der Römer sind die, die durch ihr Ego stark sind, die ihr Ego einfach in der Welt durchsetzen und das ist noch nicht wirklich das Ich. Also die Menschen, die halt diese oder jene Eigenarten haben, die sie mitbringen, das sind Eigenarten, die im Astralleib eigentlich drinnen sitzen und die sie jetzt konsequent ausleben, koste es, was es wolle, auch auf Kosten der Gemeinschaft und sonst was. Ist halt etwas Riskantes. Aber es war also notwendig, dieser Schritt, um einmal den Menschen aus der Gruppenseelenhaftigkeit herauszuführen. Und in diesem Sinne wird der Wein auch zunächst gebraucht im Christentum, also dieses Auflösen der Gruppenseelenhaftigkeit. Sie wissen also, wenn Sie die Erzählungen des Neuen Testamentes lesen, dass der Weg des Christus ja von Galiläa heruntergeht, dann langsam nach Jerusalem. Galiläa, oben das galiläische Land war bekannt als das Land der, wie soll man sagen, der Mischlinge, sozusagen der nicht rein jüdischen Völker, sondern da ist alles Mögliche durchgeströmt. Das war also eine sehr starke Völkermischung. Es war also das Land, das von Natur aus sehr fruchtbar war, interessanterweise. Galiläa ist ja eigentlich der fruchtbarste und naturkräftigste Teil in ganz Israel oben. Aber es ist zugleich also auch der Teil gewesen, also wo verschiedenste Völkermischungen sich angesiedelt haben. Es war also nicht die Strenge dieser streng jüdischen Abstammung dort gegeben und daher von den Juden sowieso immer sehr kritisch betrachtet worden, diese Gegend. Das ist also die Gegend der Zöllner und Sünder und sonst was dort. Aber gerade dort also beginnt der Christus mit seinem Wirken und etwa, wenn Sie nehmen, diese Schilderung von der Hochzeit von Kana, von der Verwandlung von Wasser in Wein, dass er ein Bild dafür ist, da spielt der Wein also genau diese Rolle, dass dort also eine Hochzeit gefeiert wird, aber eine Hochzeit eben nicht im streng jüdischen Sinn innerhalb beschlossen dieser engen Abstammungslinie, da ist es ganz offenbar eine Hochzeit, wo es also eine starke Mischung, Völkermischung gibt dabei, also nicht im engen jüdischen Kreis wird geheiratet. Und es gibt ja dann auch sogar diese merkwürdige Worte des Christus, die er zu seiner Mutter spricht, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Wo man wieder fragt, was bedeutet das jetzt? Oder ich sehe einen Rappel und sage, jetzt, was habe ich mit dir zu tun? Dieser Ausspruch hat verschiedene Facetten. Aber einer dieser Facetten ist so ein versteckter Hinweis darauf, dass es nicht eben auf die Blutsverwandtschaft ankommt. Dass die Blutsverwandtschaft also nicht das ist, was die Zukunft bringt, sondern dass es in der Zukunft um die Gemeinschaft, die freie Gemeinschaft aus dem Ich herauskommt, was ja nicht heißt, dass nicht in einem Familienzusammenhang man eben diese neue Gemeinschaft von Ich zu Ich finden kann. Das ist ja eigentlich die Zukunft der Familie. Und was wir heute erleben an Problematik, wo die Familie immer mehr zerfällt, ganz deutlich, es gibt ja heute schon kaum mehr intakte Familien, beruht also zum großen Teil darauf, dass eben die Blutsbindung als bindende Kraft nicht mehr ausreicht. Die Familie wird nicht bestehen können heute, wenn sie bloß also auf die Blutsbande sich stützen will. Das zerfällt und muss zerfallen. Es muss ersetzt werden, durch die freie Beziehung von Ich zu Ich. Ja, dafür ist diese Hochzeit von Kana ein gewisses Bild. Und da spielt eben der Wein also diese Rolle, dass also die alten Blutsbande aufgelöst werden und damit die Vorbedingung geschaffen wird, dass neue Bande geknüpft werden. Und Sie wissen, dass dann im Abendmahlsgeschehen, dass der Wein noch einmal eine sehr deutliche Rolle spielt, im Geschehen der Wandlung, wo dann noch ganz besonders diese Kräfte des Weines durchchristet werden. Und das Ganze hat aber schon seine Vorverkündigung gefunden, auf das haben wir auch schon mal hingewiesen, es gab da zwischen Abraham und Melchisedek eine Begegnung. Melchisedek war dieser Sonnenpriester, der noch aus der alten Atlantis eigentlich herübergekommen ist, und der hat Abraham vor Jerusalem empfangen mit Brot und Wein. Und dieser Melchisedek war sozusagen ausersehen, hier in Jerusalem das Heiligtum zu wahren und nur Opfer von Wein und Brot darzubringen, während in der damaligen Zeit ja durchaus noch Tieropfer gang und gäbe waren, wie man sie auch geschildert findet im Alten Testament. Aber da ist bereits also so eine Vorverkündigung des christlichen Sakraments, das also ganz auf Brot und Wein setzt. Also der Wein hat die Aufgabe, den Menschen vom alten Hellsehen zu trennen und aus den Familienbanden, die Blutsbande sind, herauszulösen und an diese Stelle dann später neue Bande zu setzen. Allerdings unterliegt diese Aufgabe des Weines auch einer gewissen Wandlung, denn für unsere Zeit gilt das so in dem Sinne nicht mehr. Oder die Wirkung des Weines ist heute nicht mehr nur eine positive. Denn der Wein stellt den Menschen zwar sein Ego, aber der Wein ist zugleich ein Gegenspieler, könnte man sagen, des Ich, des eigentlichen Ich. Also der Wein trennt aus den alten Gruppenseelenbeziehungen, stellt den Menschen auf sein Ego, ist aber zugleich ein Hindernis, dass sich das eigentliche Ich jetzt hineinsetzen kann. Also wir müssten zwei Etappen eigentlich unterscheiden. Eine Etappe, die den Menschen auf sein Ego stellt, dazu ist der Wein zunächst einmal ein Hilfsmittel, Aber dann, wenn das Ego ausgebildet ist und der Mensch auf selbiges gestellt ist, muss der Wein verschwinden, verliert also seine Aufgabe, wird im Gegenteil dann zu einem Hemmnis. Weil der Wein wirkt ja sehr stark im Blut, in dem auch das Ich wirkt, und das blockiert sozusagen eigentlich die Stelle, wo das Ich einsetzen sollte. Und würde den Menschen also sehr stark festhalten, also in dem bloßen Ego-Prinzip. Und der Wein hatte seine Aufgabe, seine große Aufgabe vor allem in der Zeit der Verstandesszene, das ist also die griechisch-lateinische Zeit, die also ausgelaufen ist mit dem Beginn der Neuzeit. Und in dieser Zeit hatte der Wein ganz gerechtfertigt eine sehr starke kultische Bedeutung auch, wurde auch so gebraucht, auch bei den Griechen, also wenn sie die Dionysien nehmen, da ging es also eigentlich im Grund genau um dasselbe. Aber jetzt hat er diese Aufgabe verloren im Grunde. Stellt eine interessante Frage, wie sich etwa in den christlichen Religionen das Sakrament vielleicht einmal ändern müsste, die kultische Form, wie das dargestellt wird, ändern müsste. Dass das nicht etwas ist, also was so jetzt bis ans Ende aller Zeiten in dieser Form notwendigerweise durchgeführt werden muss oder soll, sondern dass das vielleicht auch einer Entwicklung unterliegt. Aber dazu muss man also wirklich den genauen geistigen Sinn dieser Dinge eben kennen. Wenn man das Ganze vergleicht mit dem Islam, mit dem wir uns ja heute auch besonders beschäftigen wollen, dann wissen Sie, dass es dort ein sehr strenges Alkoholverbot gibt. Das ist ja eine der Kernsätze, also dass den Mohammedanern also das Trinken von Alkohol verboten ist. Und man könnte jetzt sagen, naja, eigentlich geht das mit dem, was wir als christlicher Sicht in unserer Zeit fordern müssen, steht das ja eigentlich genau im Einklang. Wir müssten eigentlich heute auch fordern, damit der Mensch sein Ich entwickeln kann, muss er auf Alkohol verzichten in Wahrheit. Also alles, was mit Alkohol zu tun hat, also hält den Menschen eben am bloßen Ego fest irgendwo. Ist das also jetzt dasselbe Prinzip, was so im Islam vertreten wird? Haben Sie also jetzt diese Sache sozusagen besser durchschaut als unsere christlichen Religionen und stimmt das also mit dem überein, was in die Zukunft führt? Naja, wenn man es sich genauer anschaut, hängt dieses strenge Alkoholverbot im Islam mit etwas anderem zusammen. Man möchte nämlich den Schritt, der mit dem Alkohol in der Verstandesseelenzeit gerechtfertigterweise ausgeführt wird, man möchte diesen Schritt eigentlich nicht durchführen. Man möchte also gar nicht bis dorthin kommen, sozusagen den Menschen erstens einmal aus seiner großen Seelenhaftigkeit herauszulösen, sondern man möchte ihn in einer gewissen großen Seelenhaftigkeit behalten. Man möchte verhindern, und das ist bis zu einem gewissen Grad sogar verständlich, dass der Mensch überhaupt zu stark auf sein Ego gestellt wird. Sie wissen, dass der Islam eigentlich eine sehr hohe moralische Anforderung an den Menschen stellt. Also die Moralregeln, die der Islam gibt, sind sehr streng in Wahrheit. Vielleicht sogar noch strenger als die jüdischen Regeln, die in der jüdischen Tora gegeben sind. Gerade der Islam und auch der Koran, das zentrale Buch des Islam, gibt ja eigentlich sehr viel praktische, moralische Lebensregeln mit. Es ist ja gar nicht jetzt so, dass, weiß Gott, welche hohen geistigen Dinge so geschildert werden, sondern es ist etwas sehr Lebenspraktisches. Es gibt eigentlich Regeln für das tägliche Leben, ab wie man ein moralisches Leben eben im islamischen Sinne führt. Und diese Moral ist eigentlich sehr streng und hat mit zu tun, dass heute sich die islamischen Völker vielfach nicht ganz so unrecht moralisch dem Westen überlegen fühlen. weil sie sehen, dass also bei uns eigentlich die moralischen Regeln relativ wenig zählen. Im Köln triumphiert im Westen bei uns das Ego relativ stark. Also es ist halt jeder versucht, seine Gelüste, seine Unart oder was Gott was durchzusetzen und für sich halt den meisten Gewinn halt aus dem Leben zu ziehen. Etwas, was also gerade von den islamischen Völkern in höchstem Maße verachtet wird. Und also dieses Bild des überlegenen Westens, das wir von uns haben, also so sehen diese Freunde, die sehen eigentlich schon, dass dann irgendwelche Armutskrankheit da von ihren Leidenschaften oder sonst was getrieben werden und nur ihrem Egoismus verhöhnen. Und sie sehen nicht ganz falsch. Das muss man also sehr deutlich auch sagen. Also gerade dieser Sturz auf das Ego hinein, verbunden mit dem Verlust dadurch auch der Beziehung zur geistigen Welt, das möchte man im Islam ganz stark verhindern. Man sieht also, wohin das sozusagen im Westen auch geführt hat, also in eine gottlose Welt hinein, in eine Welt des Egoismus hinein, und das möchte man verhindern. Daher das Alkoholverbot. Der Mensch soll eigentlich geborgen bleiben in gewissem Sinne in seiner Beziehung zur geistigen Welt, geborgen aber auch bleiben in einer gewissen Gruppenseelenhaftigkeit drinnen. Es soll also der Schritt zum Ego nicht gegangen werden und natürlich dann schon gar nicht weiter der Schritt, also wirklich zum Ich, das jetzt ganz in den Organismus einzieht und sich da etwa anmaßt, Schöpfer spielen zu wollen. Also das soll absolut vermieden werden. Wenn man sich jetzt diese moralische Anschauung des Islam anschaut, dann hat er sehr interessante Facetten. Denn es ist durchaus auf der anderen Seite nicht einfach eine asketische Weltanschauung. Das ist der Islam nicht. Er hat sehr, sehr strenge Lebensregeln und Sie wissen auch sehr strenge Strafen, wenn es überschritten wird. Das Ganze ist überhaupt also aufgefasst als große Theokratie. Mein anderes ist der Islam eigentlich nicht denkbar. Das Nebeneinanderbestehen von Staat und Religion ist eigentlich gar nicht der Sinn der Sache, sondern Gott muss eigentlich durch den Staat, also Allah muss durch den Staat herrschen. Von daher auch also eine ganz starke Ablehnung der westlichen Demokratie. Was soll das sein? Da sind die Egos miteinander diskutieren, wie das ist auf Erden am besten schaffen. Also das kann ja schon nichts Vernünftiges sein. Da kann ja nur ein Kompromiss nachkommen, wie man am besten den Ego auslegt. Und naja, wie lange haben die Demokratien das schon auch? Es wird also geschachert, wer seinen Egoismus wo ausleben kann irgendwo. Und das geht nicht dringend. Und man versucht halt eine gewisse Gerechtigkeit üben zu lassen, dass halt jeder sein Scheiß vom Egoismus ausleben kann, sagen wir halt einmal so. Wenn es ein bisschen überspitzt formuliert, aber ein bisschen was davon ist ja drinnen, oder nicht, steckt schon irgendwo drin. Und Theokratien sind wir nicht, das zum Glück möchte ich vielleicht sagen, aber selbst wenn dann irgendwo drinsteht mit Gott oder so, aber in Wahrheit ist es also der Ausgleich der Egoismen. Im Islam nicht. Im Islam soll es eigentlich, wenn es also so ganz richtig funktioniert, also eigentlich eine strenge Theokratie sein. Das Gesetz kann ja sowieso nur von Allah kommen, von wem sonst, nicht von den Menschen selber. Weil sie also diese schöpferische Rolle, die kommt ihnen nicht zu, in gar nichts in Wahrheit und schon gar nicht in der Gesetzgebung, sondern höchstens besteht die Aufgabe des Menschen darin, seine Verstandeskräfte, seine hohen Verstandeskräfte dazu zu benutzen, den Willen Allahs zu verstehen zu lernen und danach zu leben. Und es Es wird damit der Mensch natürlich auch bewahrt in gewisser Weise davor, wie soll ich sagen, in diese Situation des beständigen, auch moralischen Zweifels zu kommen, in dass der westliche Mensch notwendig irgendwo hineinversetzt ist. Wir erleben das heute sehr stark, dass eigentlich eine gewisse Orientierungslosigkeit bei vielen Menschen da ist, namentlich bei jungen Menschen da ist, weil sie einerseits sehr deutlich merken und mit Recht merken, ja, das einfach verordnete moralische Gesetz, man soll und man hat zu tun und dieses oder jenes, das nicht irgendwie so richtig greift. Wenn, muss ich es aus mir herausschöpfen und aus mir, aus dem Innersten von mir selbst heraus bejahen können. Nur, natürlich ist diese, wie soll ich sagen, moralisch-schöpferische Kraft im einzelnen Ich noch sehr schwach und sehr klein. Also, bei manchen Menschen stärker, es gibt moralische Genies und es gibt welche, die halt noch sehr, sehr dilettantisch halt auf dem Gebiet umgehen. Das ist unser großes Problem in den westlichen Kulturen heute. Wir können nicht mehr zurück zum alten, von oben verordneten Gesetz, also zumindest nicht mehr allein, wir können es auch nicht gleich jetzt von heute auf morgen über den Haufen werfen, aber wir können auf jeden Fall nicht mehr ganz streng zurück und sagen, so strenges Gesetz von oben, du hast zu folgen, und wenn nicht, dann passiert was. Es funktioniert nicht. Im Islam funktioniert es noch bis zu einem gewissen Grad, und der Islam betont also auch immer sehr stark, dass dadurch den Menschen ein gewisser innerer Friede gegeben wird. Dass er nämlich gerade dieses moralischen Zweifels, ja eigentlich auch sogar dessen, was wir als Gewissensqual etwa kennen, enthoben wird. Gewissensqual in dem Sinne kann es im Islam nicht geben, weil es kommt nicht auf die individuelle Entscheidung des Menschen an. Er ist ja eigentlich gar nicht fähig, sozusagen diese Entscheidung zu treffen. Auch ob einer ein guter Mensch wird oder ein schlechter Mensch wird, liegt in Allahs Hand und daran ist nichts zurück. Und der einzelne Mensch kann daran nichts ändern. Es gibt halt gute und schlechte, so ist es nach Allahs Willen. Und warum das so ist, können wir gar nicht durchschauen. Wir müssen es einfach hinnehmen, in gewissem Sinne. Aber wir sind dadurch also auch des moralischen Zweifels enthoben. Wir haben dadurch einen inneren Seelenfrieden. Eine Deutung des Wortes Islam im Übrigen führt es ja sogar zurück auf das Wort Salam, was mit Friede zu tun hat. Also, weil dem so viel gesprochen wird, also Islam, wenn man diese kriegerische Welt anschaut und diese Welt mit Krieg überziehen, ist vielleicht auch eine Seite davon. Aber eine andere sehr starke Seite ist die, die betont den inneren Frieden des Gläubigen. Und das ist also eigentlich einer der starken Dinge, mit denen der Islam punktet, auch in seinem Bereich irgendwo. Dass also viele Menschen dort empfinden, also dieses innerlich zerrissene Leben, das die westlichen Menschen führen, das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir suchen eigentlich diesen inneren Frieden, diese innere Harmonie, diesen Einklang eben auch mit der göttlichen Welt, das suchen wir. Und das ist ganz deutlich, also bei uns im Westen nicht zu finden. Man ist weder im Einklang mit der göttlichen Welt, noch mit der äußeren Welt, noch mit sich selbst. Also man ist im Grunde gar nichts im Einklang. Na, ist das nicht so ein bisschen ein Charakteristikum des heutigen Menschen? Und dafür gibt es halt dann wenigstens eine Psychoanalyse oder irgendwas, diese Psychologie, die ein bisschen versucht, da zu heilen daran. Aber im Grunde ist das Ich des Menschen, also heute in einen sehr starken Sturm hineingestellt und wird herumgeworfen von einem Eck ins andere. Und das, was der Islam bietet, ist also dieser Weg zum inneren Frieden. Und er bietet noch etwas. Wenn Sie sich etwa anschauen, die Moralvorschriften, die der Islam gibt, durch den Koran oder dann auch durch die weiteren Überlieferungen, dann ist er, wie wir schon gesagt haben, durchaus keine asketische Weltanschauung. Der Islam rechnet durchaus damit, dass der Mensch also seine sinnliche Natur, seine sinnlichen Begierden auch hat und er soll sie auch, aber in einem streng gesetzlich geordneten Rahmen ausleben können. Also gerade die sinnliche Natur des Menschen, der sinnliche Genuss, wird sehr wohl als etwas sehr Positives hingestellt, sofern er sich im Rahmen des Gesetzes auslebt. Das heißt also etwa, ich darf meinen Harem haben und das ist sozusagen alles erlaubt, aber außerhalb dessen nicht. Wenn du dich außerhalb dieses gesetzlich gegebenen Rahmens bewegst, dann gibt es strenge Strafen. Das ist streng verbönt. Aber innerhalb dieses Rahmens genieße die sinnliche Lust auch, erfreue dich daran. Auch das ist etwas, was die Orientalen überhaupt und namentlich die islamischen Völker also am besten etwas eigenartig finden, nämlich diese sehr zwiespältige Art, mit der Sinnlichkeit umzugehen, die wir im Westen haben. Einerseits haben wir eben durch die christliche Tradition etwas sehr Asketisches drinnen und das ist immer gleich mit dem Makel der Sünde behaftet. Andererseits aber wollen wir ja doch, und die ganze Wirtschaft lebt davon, dass Begierden und Lüste in allen Richtungen irgendwo ausgebreitet und geschürt werden. Auch da sind wir sehr innerlich zerrissen. Wir tun es irgendwo, aber immer mit schlechtem Gewissen. Und das ist also für den Mohammedaner auch etwas fast Unbegreifbares. Also, es zu tun und es aber regellos zu tun, also eben nicht in Form eines strengen Gesetzes nach dem geregelt, und dann aber noch immer das schlechte Gewissen dabei zu haben, das auch noch. Das ist also für den Mohammedaner das Verrückte im Grunde. Nein, der Islam sagt, wenn du dich im Rahmen des Gesetzes bewegst, dann darfst du das ohne jedes schlechte Gewissen ausleben, diese Kräfte. Im Gegenteil, das ist also sogar ein gewisses Lebensziel. Zu diesem inneren Frieden, zu diesem inneren Seelenfrieden soll durchaus also auch die sinnliche Lust dazukommen können. In gewissen Rahmen, und wenn sie dir schon auf Erden nicht gewährt wird, dann wird sie dir im Jenseits gewährt. Dann kommst du ins Paradies, denn diese islamische Paradiesesvorstellung ist also ganz deutlich ein Lustgarten im Prinzip. Nichts anderes. Also, die Frage ist, welcher geistiger Bereich ist das wirklich und welche Bedeutung hat das für den Menschen, der jetzt sich mit diesen islamischen religiösen Kräften einlässt, sich darauf einlässt, was bedeutet das nämlich wirklich für das Leben nach dem Tod für diesen Menschen? Das ist etwas sehr Interessantes. Wir kennen ja aus den Schilderungen oder Steiners, wie der Weg des Menschen nach dem Tod geht. Also nach 3 Tagen nach dem Tod, etwa 3 Tage nach dem Tod, wird der Ätherleib abgelegt. Während dieser 3 Tage hat der Mensch einen sehr starken Rückblick auf sein vergangenes Erdenleben. Das löst sich dann langsam auf. Der Ätherleib verbindet sich mit den kosmischen Kräften. Und dann geht es daran, dass der Mensch aus seinem Astralleib, den er zu diesem Zeitpunkt noch hat, noch in relativ vollem Umfang hat, dass er aus diesem Astralleib alles das aussondert, was ihn an die sinnliche Welt bindet. Denn so wie wir unseren Astralleib, also unseren Seelenleib im irdischen Leben haben, ist er notwendig sehr stark auch darauf orientiert, auf die sinnliche Welt hinaus. Muss er ja sein, sonst könnte man gar nicht leben als sinnlich verkörperter Mensch. Also das sind ja durchaus nicht schlechte Kräfte jetzt, schlecht werden sie vielleicht, wenn sie einseitig überbetont werden, aber es sind notwendige Kräfte für den irdisch verkörperten Menschen. Aber es sind hemmende Kräfte für den Aufstieg des menschlichen Ich dann im nachtodlichen Bereich. Denn diese Kräfte, die uns der sinnlichen Welt orientieren, womit hängen sie zusammen? Sie hängen sehr zusammen mit den Seelenkräften, die mit der Mondsphäre verbunden sind. Also eigentlich in der Mondensphäre sind am stärksten jene Seelenkräfte, die uns mit dem Sinnlichen verbinden. Also da ist die sogenannte Region der Begierdenglut, wie so der Steiner nennt, da ist die Region der flutenden Reizbarkeit, also wo überhaupt die Sinnesqualitäten dahin fluten. Also weil wenn wir etwa Farben erleben an der Welt draußen, das eigentliche Erlebnis ist ja was Seelisches. Es wird nur abgedunkelt und so weiter, aber in seiner reinen Gestalt ist es etwas Seelisches und diese flutende Farben und Klangwelt und weiß ich was, das ist dieser Bereich der flutenden Reizbarkeit, gehört also auch zu dieser Mondensphäre. Es gibt dann die Region der Wünsche, wie sie Rudolf Steiner nennt, das hängt zusammen mit unserem Gefühlsleben, mit den Kräften, die unserem Gefühlsleben sind. Und dann eben die Region der Lust und Unlust selber. Also die sehr stark hier im Irdischen mit dem Körperlichen verbunden ist. Gerade diese Region der Lust und Unlust, das sind die Seelenkräfte, die sich im Irdischen als auch die entsprechenden körperlichen Organe stützen, um diese Lust und Unlust zu bewirken. Im Übrigen, also gerade diese Region der Lust und Unlust ist die Region, wo etwa Selbstmörder die größte Schwierigkeit haben im Leben nach dem Tod, weil das sind die Kräfte, die uns also an das Leibliche eigentlich binden. Das sind die Kräfte, die eine immense Sehnsucht nach dem Leiblichen, nach der physischen Verkörperung haben. Und wenn diese Ablösung von der physischen Verkörperung nicht durch den Lebensprozess, durch das Schicksal recht geführt wird, sondern gewaltsam aus eigenem Entschluss unterbrochen wird, dann spüren also diese Menschen, dass gerade in dieser Region der Lust und Unlust eine unheimlich starke Sehnsucht nach der physischen Verkörperung. Und sie empfinden es also als wie wenn ihnen ein Stück aus ihrem Sein herausgerissen wäre, weil sie dann also sehr stark spüren, eigentlich nur mit dem physischen Körper hätte ich mein Ich dorthin bringen können, wo ich in der Inkarnation eigentlich hinbringen hätte sollen, was ich mir vorgenommen habe. Das wird also als sehr, sehr starke Schmerz empfunden in dieser Region. Ja, bei Unfallopfern ist es so, dass das in der Regel ja ein Schicksalsereignis ist, dass das Schicksalskräfte bedingt ist und dadurch in Wahrheit, obwohl das nicht im Oberbewusstsein der Fall ist, die Seelenkräfte eigentlich schon darauf vorbereitet werden. Sie gehen eigentlich einen langen Weg auf diesen Unfall zu, in Wahrheit. Es ist ja so, dass gerade Unfälle in der Regel also nicht aus heiterem Himmel passieren, sondern dass das ein Schicksalsweg ist, den man sich aus irgendwelchen Gründen gesucht hat. Gesucht hat oft deswegen, um bestimmte geistige Kräfte, und zwar denke ich insbesondere an Ätherkräfte. Die Ätherkräfte sind es ja, die im Laufe des Lebens eine sehr starke Verwandlung durchmachen. Und wenn der Mensch also bis ins hohe Alter lebt, wie sozusagen der Regelfall oder der Normalfall ist, dann sind diese Ätherkräfte aber in einem gewissen Sinn erschöpft. Wenn ein Mensch in früheren Jahren stirbt, etwa unter Umständen schon als Kind stirbt, sehr früh stirbt, dann sind diese Ätherkräfte ganz anders gestaltet, ganz reich gestaltet. Und können aber verbunden mit den Ich-Kräften, die es aber auch drinnen gewirkt haben, für die geistige Welt einen sehr, sehr starken Zustrom bilden. Und man kann sich als Mensch also irgendwo die Aufgabe gesetzt haben, ich arbeite eine Zeit lang hier mit den irdischen Kräften, präge meinen Ätherkräften etwas ein durch die Taten des Ich. Diese Ätherkräfte sollen sich aber jetzt nicht erschöpfen, darin sozusagen meinen physischen Leib bis ins 70., 80., 90. Lebensjahr aufrechtzuerhalten, weil damit sind sie dann weg im Grunde oder sind auf ein sehr, sehr geschwächtes Niveau herabgezogen. Sondern ich entschließe mich, halt natürlich nicht aus unserem wachen Ich hier auf Erden herunter, aber aus dem höheren Ich heraus, das Leben, das Erdenleben früher enden zu lassen und diese Kräfte der geistigen Welt, der Äthersphäre zu übergeben. Und das sind dann sehr stark schöpferische Kräfte in der Äthersphäre der Erde. Sehr wichtige Kräfte. Der Gast zum Beispiel, einen Fall, den der Steiner immer wieder geschildert hat, beim Bau des Gretianums, als das erste Gretianum gebaut wurde, da gab es einen kleinen Bub, der war so etwa 7 Jahre alt und der ist durch einen Unfall zu Tode gekommen. Und zwar, also ganz deutlich hat er das Schicksal eine Rolle gespielt. Er ist normalerweise immer durch ein bestimmtes Tor aus dem Gebäude des damals noch nicht fertigen Gretianums hinausgegangen. Dieses eine Mal ist er durch eine andere Tür hinausgegangen und an dieser Tür ist gerade ein Möbelwagen vorbeigefahren und umgestürzt. Und auf den Bug draufgestürzt, hat ihn natürlich erdrückt. Man hat es erst nach Stunden bemerkt. Also zuerst hat man gar nicht gesehen, dass da jemand darunter war, nur man hat den Bug vermisst und ihn eben gefunden unter dem Möbelwagen. Und so der Steiner hat dann den nachtodlichen Weg dieses Knaben verfolgt und auch was also mit den Ätherkräften dieses Knaben passiert ist. Und hat dann herausgefunden, dass darin die stärksten inspirierenden Kräfte zur künstlerischen Gestaltung des Gretianum waren. Dass da also die Formbildekräfte drinnen waren, die sehr wesentlich zur künstlerischen Ausgestaltung des Gretianum beigetragen haben. Also in gewissem Sinn scheint sich dieser Knabe eben sein Schicksal so gewählt zu haben, dass er auf diese Art etwas beiträgt. Es ist halt so, dass das Schicksal im großen geistigen Zusammenhang halt immer sich etwas anders ausnimmt, als wenn wir es aus der irdischen Perspektive betrachten. Und aus unserer irdischen Perspektive ist es natürlich immer schlimm, wenn ein Mensch stirbt und vor allem wenn er frühzeitig stirbt. Also man sagt ja, eigentlich das Leben ist doch lang noch nicht zu Ende gewesen. Wie viele Möglichkeiten hätte es da noch gegeben? Aus der geistigen Perspektive gibt es aber eben doch immer wieder Menschen, die sich eben anders wählen, als ihren Schicksal haben, damit andere vielleicht große Aufgaben in der Welt erfüllen. Und dass eben der frühe Tod durch einen Unfall hat immer auch einen geistigen Sinn. Das ist eigentlich nie sinnlos. Weil du jetzt angesprochen hast, wie ist es, wenn jetzt ein Mensch etwa ermordet wird? Das ist ein besonderer Ort des Unfalls sozusagen. Dann ist damit meistens ja auch eine sehr starke Schicksalsbeziehung schon vorher verbunden zwischen dem Täter und dem Opfer. Das ist halt in der Regel der Fall.
Ich glaube, zum Beispiel
Menschen, die in Hiroshima waren. Richtig, ja. Völlig richtig. Ich meine, das Problem ist natürlich, dass gerade so beim gewaltsamen Tod es sehr verschiedene Aspekte gibt. Gerade also dort, wo so gewisse Massenmorde sozusagen hervorgerufen werden, können natürlich auch, also auch geistige Kräfte dahinter stecken, die so einen gewissen Missbrauch mit den Kräften des Toten anstreben und die gerade darum also die Ermordung anstreben. Es gab also solche Sachen in der Vergangenheit tatsächlich, auch etwa im Zusammenhang mit den Mörderorten, die es ja gab und teilweise noch wahrscheinlich gibt in irgendeiner Form, also etwa mit den Assassinenorden, die also auch aus dem islamischen Bereich irgendwo kommen, die damals also gerichtet waren gegen die Türkenherrschaft besonders, aber die auch einen inneren Sinn hatten, nämlich die Kräfte der Ermordeten für sich nutzbar zu machen, das heißt für bestimmte geistige Ziele nutzbar zu machen, und die Möglichkeit dazu gibt es schon in gewisser Weise. Also das kann natürlich auch passieren, also besonders dort, wo auch Attentate durchgeführt werden, dann werden sie unter Umständen gerade geistig aus dieser Perspektive heraus durchgeführt und bestimmte Kräfte des Ermordeten in die eigene Sphäre zu kriegen. In der Regel nicht das Ich dieser Persönlichkeit, aber eben zum Beispiel etwas von den Ätherkräften oder auch von den Astralkräften, die eben nicht vorbereitet sind auf diesen plötzlichen Tod in die Herrschaft, unter die Herrschaft zu bekommen. Also da stecken halt dann in letzter Konsequenz die Widersachermächte dahinter. Diese Möglichkeit gibt es natürlich schon auch. Müssen geistig Wissende dahinter stecken, irgendwo, wahrscheinlich sicher nicht der Datentäter selber, aber irgendwo im Hintergrund, die das lenken. Also bei den normalen Ermordungen, wenn man das so nennen darf, dann ist das in der Regel nicht der Fall. Also da ist das nicht der Fall. Da hängt es meistens also damit zusammen, dass also irgendwelche verdrehten Schicksalsverknüpfungen aus der Vergangenheit bestehen, in der Regel. Aber in jedem Fall ist es dann also so, wenn der Mensch also durch Unfall stirbt oder wenn es irgendwie in seiner Schicksalslinie liegt, dass er eben früher aus dem Leben scheidet, und wenn es auch für uns äußerlich plötzlich und überraschend erscheint, so ist es doch innerlich vorbereitet und dann hat er auf jeden Fall diesen Entbehrungsschmerz für den physischen Leib, den der Selbstmörder da hat nicht. Oder jedenfalls nicht in diesem krassen Ausmaß, wie es der Selbstmörder hat. In einem gewissen Ausmaß spürt es jeder Mensch natürlich, gerade wenn er durch diese Region der Lust und Unlust durchgeht, spürt er da eigentlich, was er sozusagen an seinem physischen Leib irgendwo gehabt hat und verspürt da noch einmal eine gewisse Sehnsucht danach, aber das hält sich halt in einem milderen Rahmen irgendwo, in einem gedämpfteren Rahmen. Diese Zeit, wo wir da durchgehen, durch diese geistige Mondensphäre, ist ja auch die oder Steine des Karma Loka bezeichnet, oder in christlicher Terminologie ist es das Fegefeuer, was natürlich in gewisser Weise schmerzlich ist, für die Seele schmerzlich ist, denn diese Bindung ans Irdische aufzugeben. Weil wir ja doch durch ein ganzes Erdenleben uns eben daran gewöhnt haben, diese Seelenkräfte zu benutzen, die uns auf das Irdische hin orientieren, eben diese Lust am Sinnlichen auch zu genießen und so weiter. Und wenn aber das Ich weiter aufsteigen will in die geistige Welt, den nachtodlichen Weg, dann muss es diese Kräfte ablehnen, weil sie würden den Menschen in der Mondosphäre festhalten. Und das ist jetzt aber ein interessanter Aspekt. Dieses Bild des Fegefeuers, was für den christlich denkenden Menschen eigentlich sozusagen das Standardprozedere nach dem Tod ist, eigentlich muss jeder irgendwo das Fegefeuer durchgehen, ich meine, die wenigsten sind so große Heilige, dass die also gleich ins Himmelreich kommen, also für die meisten Menschen heißt es in christlicher Anschau, der Mensch geht nach dem Tod einmal das Fegefeuer und dann hat er die Chance, ins Himmelreich aufzusteigen. Himmelreich, was ist das? Das Thema Karma, also die höhere geistige Welt. Das Fegefeuer ist also die Mondensphäre. Naja, was ist, wenn der Mensch beschließen würde, oder wenn über ihn beschlossen würde, du brauchst gar nicht dort hinauf aufsteigen. Bleibt doch in dieser Mondensphäre. So unangenehm ist die eigentlich gar nicht. Wenn du dich nämlich nicht von ihr lösen musst, wenn du das nicht überwinden musst, dann wenn du es im Gegenteil gerade genießen darfst, genieß doch diese Mondensphäre. Genieß die flutende Sinnlichkeit, die flutende Reizbarkeit. Genieße die Begierdenflut. Genieße die Region der Wünsche. Genieße dieses Prinzip von Lust und Unlust. Das nämlich erst dann schmerzlich wird, wenn ich mich davon lösen muss. Das ist nämlich das Interessante. Der Mensch spürt in dieser Region den Verlust des physischen Leibes, aber er spürt ihn eigentlich richtig nur dann, wenn er den Weg jetzt die Perspektive hinaufnimmt, aufstieg in die himmlische Welt und sagt, von dir muss ich mich endgültig lösen. Solange in dieser Sphäre eigentlich schweben bleibt, erleidet er diesen Verlust der Seelenkräfte, die mit diesem physischen verbunden waren, eigentlich noch nicht. Also nicht der Verlust des Leiblichen eigentlich selbst ist das Problem, sondern der Verlust auch dieser Seelenkräfte, die notwendig waren, um durch das Leibliche zu genießen. Erst wenn man diese Seelenkräfte ablegen muss, das ist der Schmerz auf dem Fegefeuer. Das ist das, was der Selbstmörder sehr stark spürt. Nämlich jener Selbstmörder, der trotzdem in Wahrheit die Zielrichtung Aufstieg in die himmlische Welt hat. Wie wäre es, wenn der Mensch den Entschluss fasst oder gegen den Entschluss gefasst wird, lass es bleiben. Steig nicht dort auf. Bleib in der Mondensphäre. Dann ist dieses Kamaloka, das ist ja unter das Fegefeuer erscheint, mit, also durchaus nicht immer angenehmen Erlebnissen, etwas erscheint es dann. Es geradezu paradiesische Welt. Als das Himmelreich schlechthin. Allerdings nicht dieses wirkliche Himmelreich, also die höhere geistige Welt, aber eine Welt, also des völlig ungetrübten, unter Anführungszeichen jetzt sinnlichen Genusses. Es ist natürlich nicht mehr der Genuss aus dem wirklichen Sinne, aber der viel reinere Genuss, nämlich durch das, was an Seelenkräften dahinter steckt. Denn man muss ja sagen, der sinnliche Genuss auf Erden wird dadurch, dass die menschlichen Sinne ja sehr, sehr stark unter den irdischen materiellen Kräften verfallen sind, wird dieser sinnliche Genuss ja eigentlich geschmälert, abgeschattet. Selbst wenn wir schon hinausschauen und die Farben sehen, so sind die Farben etwas Schattenhaftes gegenüber dem, wenn wir sie in reiner seelischer Gestalt erleben können. Da sind sie viel reicher, viel schöner, viel kräftiger, wie wir es uns hier gar nicht vorstellen können. Also man kann eigentlich sagen, das Sinnliche oder was dahinter steht, hinter dem Sinnlichen, kann ja mal einst eigentlich erst dort genießen, wo ich die Sinne so gar nicht abgelegt habe. Wo ich aber nicht den Anspruch mache, jetzt über diese ganze Sphäre hinauskommen zu wollen, in irgendein Himmelreich da oben, dann genieße doch dieses Paradies hier. Dann haben sie genau die Welt, die der Islam beschreibt, die der Koran beschreibt, und dass der gläubige Moslem eingehen soll nach dem Tod. Und dort wird auf jeden Fall das, was zumindest den reichen Wohlhabenden hier auf Erden schon in kleinem Maß gegönnt wird, dass wir dort jeder in großem Maß bis in alle Ewigkeit erleben können. Das ist eigentlich also die Welt, die angestrebt wird, auf die es hinorientiert ist. Und wenn es konsequent durchgeführt wird, dann wäre der Islam tatsächlich das Werkzeug, den Menschen dorthin zu bringen, dass er in diesen Zustand kommen kann. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert es jetzt auch schon. Also es ist gar nicht unrichtig, was der Islam sagt, aber diese Vorstellung, die es einen Gläubigen gibt, und wo er sagt, also wenn du dich an unsere Regeln hältst, dann wirst du das nach dem Tod erreichen, bis zu einem gewissen Grad stimmt es. Bis zu einem gewissen Grad stimmt es, insofern als der Mensch sich erstens vieles dessen erspart, was wir als Kamaloka, als Fegefeuer empfinden, weil er ja eben es nicht abstreifen muss. Der Schmerz entsteht nicht das Abstreifen. Nein, genieße es, bleib da. Und das heißt aber, dass der Mensch daran gehindert wird, diesen Aufstieg durch die höhere geistige Welt zu machen. Oder zumindest wird es verzögert. Wird es verzögert, es wird es ausgedehnt, es wird sozusagen das, was man abtun muss, um dann doch ein bisschen einmal hinaufzukommen, weil ganz kann es der Islam also auch nicht verhindern, weil das menschliche Ich ist nun einmal da und es ist auch in den Mohammedanern da, wie es auch da vielleicht noch nicht so ganz eingezogen ist und noch nicht so kräftig da ist, aber es ist da, also, und das Ich will und muss hinaus in seine eigentliche Heimat, das will dort hinaus in die höhere geistige Welt. Also es, für alle Ewigkeit gelingt nicht, aber es ist zumindest also eine starke Verzögerung drinnen für diesen Aufstieg, und er geht nicht so weit, nicht so intensiv, nicht so hoch, bedeutet natürlich, dass das Ich sich dadurch auch weniger Kräfte in der geistigen Welt holen kann. Das heißt, wenn es herunterkommt, ist es auch schon im ganz islamischen Sinn davor gefeit, diese Ich-Kräfte, diese Verteufelten, noch mehr gestärkt zu haben oder noch sehr wesentlich mehr gestärkt zu haben, sondern sie wachsen, wenn halt ein bisschen lässt sich nicht verhindern, aber eigentlich möchte man das verhindern. Und was würde das heißen? Es würde heißen, dass der Mensch in diese astrale Mondensphäre gebannt wird, in letzter Konsequenz, und das ist die Sphäre Luzifers. Das ist das luziferische Reich. Wir haben gesprochen von Jahwe, auch als Mondengott, der auch mit der Mondensphäre zu tun hat, aber eben als Gegengewicht gerade zu dieser luziferischen Sphäre. Sie haben also beide das gleiche Herrschaftsgebiet, aber ganz unterschiedliche Aufgaben. Jahwe ist gerade ein starker Gegenimpuls, oder wie starke Gegenimpulse gegen dieses Luziferische geben. Jahwe ist daher also durchaus der den Menschen, also den Weg durchs Fegefeuer auferlegt. Also das ist ganz wichtig. Für den Menschen, der dem Islam angehört, ist aber gerade das Paradies, auf das er zugeht. Und nur der eben den Regeln des Islam nicht gehorcht, der also sich nicht so vorbereitet, dass er in dieser Mondensphäre bleiben kann, naja, der wird es natürlich nicht so gut haben. Der wird nicht so gut haben, vor allem dadurch, dass er nämlich eben den Weg des Kamaloka durchmachen muss oder es als Kamaloka empfinden muss. Das heißt, all das abstreifen muss, was im Islam als Paradieseszustand angesehen wird, und das ist äußerst schmerzlich.
Welche Regeln haben Sie denn eigentlich, die den Zugang zu Kamaloka verhindern?
Naja, im Grunde alle. Im Detail geht es sehr stark darum, dass diese sinnlichen Kräfte in einer sehr streng geordneten Form ausgelegt werden. Nicht regellos. Nicht einfach so frei nach meiner Begierde. So, wenn man jetzt dann noch isst, dann lebe ich mich aus. Das ist nämlich absolut nicht der Fall. Sondern es ist sogar ein ganz, ganz strenges Gesetz, sozusagen wann, wie und unter welchen Bedingungen ich das ausleben darf, meine sinnlichen Gelüste. Das heißt, es ist paradoxerweise eine sehr starke Erziehung auch der sinnlichen Lüste vorhanden. Also es ist nicht ein regelloses Ausleben, wie es bei uns ist. Dieses regellose Ausleben ist bei uns, ja, zumindest manchmal angestrebt wird, eh nicht wirklich immer durchgeführt wird, aber gerade diese Regellosigkeit, ich tue einfach, wie es mir Spaß macht und jetzt habe ich Lust auf dieses oder jenes, dann ist das also der beste Weg, dass man dann diese Kräfte des Kamalokas also ganz stark empfindet. Lucifer ist eigentlich der eine sehr streng moralische Ordnung gibt. Das Luziferische ist eigentlich was streng Moralisches, mit dem kleinen Nachsatz, dass es aber dem Menschen durchaus das Sinnliche, aber im Rahmen dieser strengen moralischen Ordnung zugesteht. Weil das Reich Luzifers ist eben das, dieser sinnlichen Seelensphäre, also dieser Mondensphäre. Das sind die sinnlichen Begierdenkräfte, aber sie müssen geordnet sein. Sie müssen sozusagen sich der Herrschaft Luzifers fügen, wie er es ordnet. Und dazu zählen also im Islam dann etwa der Ramadan, der Fastenmonat, also wo ganz, da wird einmal auch Askese gemacht. Durchaus. Oder eben zum Beispiel auch, also wie die sexuellen Bedürfnisse, also ganz streng geregelt, da musst du eben dein Harem dafür haben. Da darfst du das machen, aber wehe, du schaust irgendwo eine andere Frau draußen an. Das kommt nicht in Frage. Das, das gilt also als sehr, sehr, sehr strenge Verfehlung. Gewisse Dinge, zum Beispiel auch, was wichtig ist, wir haben im Islam, jetzt haben wir die luziferische Seite sehr stark betont, es gibt aber auch die arimanische. Der Islam ist überhaupt nur daraus zu verstehen, nämlich nicht als rein luziferische Religion ist er nicht zu verstehen, sondern der Islam mit dem, was wir auch als Arabismus bezeichnen, hat auch einen sehr, sehr starken arimanischen Anteil drinnen. Und es wird also dieser Weg in die Paradiesesphäre, könnte man sagen, durch einen gewissen Kompromiss oder durch einen gewissen Vertrag, wenn ich das jetzt so sagen darf, zwischen Lucifer und Ahriman erkauft. Es wird ein gewisser Tribut an Ahriman gezollt und muss gezollt werden dafür, dass das Seelische des Menschen sich jetzt in diesen Paradieseszustand hinüberretten. Aber Ahriman kriegt dafür nämlich das, was mit den Denkkräften des Menschen zusammenhängt. Das kommt ganz unter die arimanische Herrschaft. Das heißt, dieses Verstandesprinzip, das über Abraham hereingekommen ist in die Menschheit, und Sie wissen, von Abraham leiten sich ja auch die arabischen Völker ab, halt über die Nebenlinie, über den Sohn Ismail, der ist der Stammvater dann der arabischen Völker, und über den kommt dieses Verstandesprinzip auch hinein, aber nicht so wie im jüdischen Volk, wo es unter der Herrschaft der Jahwe-Kräfte steht, sondern im islamischen Volk oder in den arabischen Völkern, in den Wüstenvölkern, kommt es unter diese arimanische Herrschaft. Es ist ja auch kein Zufall, dass das gerade mit den Wüstenvölkern zusammenhängt, der ganze Islam und der ganze Arabismus. Das sind nämlich die Kräfte, wo das arimanische aus der Erde heraus schon am allerstärksten wirkt. Und mit diesen Kräften verbindet es sich. Und Ahriman, was möchte er? Er möchte die lebendigen Ätherkräfte unter seine Gewalt bringen. Und zwar eben auch diese neuen Ätherkräfte oder diese höheren Ätherkräfte, diese Kräfte des Baums des Lebens, die mit dem Christus herabkommen und die ja den Menschen jetzt immer mehr zugänglich gemacht werden sollen. Aber man weiß es ja gut, dass diese Kräfte herunterkommen, dass sie im Prinzip in Griffweite des Menschen sind und er möchte so viel als möglich davon erhaschen. Er aus sich heraus kann diese Kräfte nicht hervorbringen. Das Arimanische hat es immer zu tun, also das Arimanische ist in gewisser Weise ein Gegenbild zum Ätherischen oder eine Verzerrung der Ätherkräfte, ein Abtreten der Ätherkräfte, ein Mechanisieren der Ätherkräfte. Und Ariman sind zunächst aber zugänglich sind die Wärme-Ätherkräfte, die Licht-Ätherkräfte oder die niederen Ätherkräfte. Die höheren Ätherkräfte, an die kommt er zunächst nicht heran. Aber er hat jetzt eine große Chance, seit der Christus herabgekommen ist und auf seinen Faden diese höheren Ätherkräfte, die Kräfte des Baums, des Lebens mitgebracht hat. Jetzt sieht er seine große Chance, ja hallo, diese Kräfte sind bei Menschen. Wenn ich den Menschen in meine Herrschaft bekomme oder teilweise in meine Herrschaft bekomme, dann kann ich damit zugleich diese Ätherkräfte, an die ich bis jetzt nicht herankonnte, sie mir holen und meinem Reich auf meine Art einverleiben. Und das ist genau das, was hinter dem hochintellektuellen arabistischen Impuls steht, von dem Sie wissen, dass Rudolf Steiner geschildert hat, dass das auch der Impuls ist, der letztlich hinter unserer modernen Naturwissenschaft steht. Und eigentlich ist die Naturwissenschaft, die moderne Naturwissenschaft, aus dem heraus entstanden, am allerstärksten aus dem heraus entstanden. Also wir haben eigentlich arabistisches Denken in unserer Naturwissenschaft, mitten in unserem Westen drinnen. Wir haben wir haben ein starkes Ausleben auch des Luziferischen in unserer Zeit. Gerade in unserer westlichen Kultur, die ganze Wirtschaft beruht darauf, das auszunützen. Das sieht eben im Übrigen der Islam auch. Aber er sieht denn, wir haben nicht das strenge Gesetz, das ordnet. Und für den Islam, für die islamische Sicht besteht eben in dem ganzen Regelkanon, der mit dem Koran gegeben ist, das Mittel eigentlich auch das richtige Gleichgewicht oder den richtigen Ausgleich zwischen Luzifer und Ahriman zu schaffen. Das heißt, Ahriman, du bekommst diese Ätherkräfte, du darfst sie dir nehmen, aber dafür lässt du Luzifer die menschlichen Seelen und lässt sie dort in seinen Paradieseszustand eingehen. So ist beiden gedient. An sich den Luzifer und Ahriman ja gar nicht so gut aufeinander zu sprechen und Gegner auch zueinander. Aber man sieht hier, eigentlich wird auch in der Welt ein gewisser friedlicher Zustand dann entstehen, wenn Ahriman seins bekommt, was er will, und Luzifer, hinter dem letztlich Allah irgendwo steht, wenn er seins bekommt. Dann wird die Welt auch ihren Frieden finden, wenn sozusagen die nicht dauernd streiten müssen miteinander und die Menschheit hineinreißen in diesen Streit. Also auch das ist die Perspektive, die in Islam durchaus drin ist. Es ist nämlich schon eine Perspektive drinnen, die Welt dem Frieden zuzuführen. Auch wenn halt viel Blut vielleicht fließen muss auf dem Weg bis dorthin. Es ist ja oft so, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Das ist ja überall geübte Tradition. Aber im Endeffekt steht da sein Friedensziel tatsächlich dahinter, das erreicht wird dadurch, dass eben Ahriman seins bekommt und Luzifer seins bekommt. Dann wird Friede in der Welt herrschen. Er herrscht jetzt eigentlich nicht dadurch, dass dieser Streit um den Menschen ununterbrochen passiert. Und im Islam wird eigentlich also ein Vertrag geschlossen, sozusagen zwischen Ahriman und Luzifer, du kriegst deins und du kriegst deines. Und dann geht also dieser Weg friedlich weiter. Und das Ganze wird natürlich, hat jetzt viele Mittel, um das wirklich also auf diesen Weg zu bringen. Man darf zum Beispiel nicht unterschätzen, welche seelisch-geistige Wirkung etwa die ganze islamische Architektur hat. Namentlich auch die Grabarchitektur, die es im Islam gibt, die ja auch also sehr stark ausgeweitet ist. Wir haben ja, wie wir von Ägypten schon gesprochen haben, davon gesprochen, wie diese Grabbauten, wie die Mumifizierungen, dass eben gewisse Wirkungen auf das Nachtodliche des Menschen hatte. Die Bauten des Islam, wie schauen denn die aus? Das Charakteristische ist einerseits der Würfel, der Kubus, und darüber die Kuppel, also das Mondenhafte. Der Kubus ist das Erdenhafte, die Kuppel ist das Mondenhafte. In dem Kubischen drückt sich mehr das Arimanische aus, wobei dieses Arimanische auch mit Mondenkräften zu tun hat, aber mit Mondenkräften, die in der Erde geblieben sind. Also man kann eigentlich in gewisser Weise jetzt bei drei Arten von Mondenkräften unterscheiden. Das eine sind die sozusagen gerechtfertigten, die Jahwe-Kräfte. Das andere sind die luziferischen Mondenkräfte, die also mit dieser Sphäre zu tun haben, die wir als Kamaloka bezeichnen, die für den Moslem aber das Paradies sind. Und es gibt Mondenkräfte, die in der Erde verblieben sind und darin wirken, und mit denen hat sich aber Ahriman sehr stark verbunden. Und mit diesen Kräften hängt das Kubische zusammen. Das Kubische ist immer Bild des Erdelements. Kubische oder dann der Quader und dergleichen. Und darüber eben die Kuppel. Und das Ganze jetzt verziert mit diesen arabesken Formen. Diese arabesken Formen, das sind eigentlich im Grunde erstarkte Gedankenformen in Wahrheit. Also Bildekräfte, ätherische Bildekräfte, die aber erstarrt sind und im Erstarren sofort dann die Tendenz haben, nach unten zu sinken, nach unten zu hängen. Daher immer wieder auch diese gewissen stalaktitischen Formen, die also so nach unten hängen, also so wie der Obsteinhöhlen, wo diese Formen nach unten sind. Das ist nämlich genau ein Bild für das, was Ahriman macht. Er holt sich diese Ätherkräfte herunter, die ja eigentlich kosmische Kräfte sind, holt sie herunter, tötet sie in gewisser Weise ab, also bringt sie zum Erstarren, zum Mechanisieren und bringt sie in seine Erdenmondensphäre hinein. Und indem nun die ganzen architektonischen Formen so gebildet sind, indem auch die Gräber, so die Grabbauten, die Mausoleen so gebaut sind, hat das schon gewisse Wirkungen auf die Seele des Menschen, auch nach dem Tod. Auch nach dem Tod. Und bildet also sowas wie eine gewisse Schiene, sozusagen, die den Menschen in diese Paradieseswelt führt und nicht in diese Kamaloka-Welt, weil nämlich gerade dieses Arimanische, das im Gedankenprinzip wirkt, verhindert die starke Entwicklung der Ich-Kräfte, die nämlich höher hinaufstreben, die also in die höhere geistige Welt hinaufstreben, denn wo entwickeln wir heute am stärksten unser Ich? Im Denken, aber eben nicht in dem abstrakten Verstandesdenken, sondern im schöpferischen Denken. Also in dem Denken, von dem etwa Rudolf Steiner in der Philosophie der Freiheit spricht. Wo wir etwa das entwickeln, was moralische Fantasie ist. Wo wir also sogar im Moralischen schöpferisch werden. Genau das, also, was im Islam völlig verhindert werden soll. Es gibt für den Menschen nichts Schlimmeres eigentlich als du, entwirfst du sozusagen deine Moral selber aus deinem innersten Kern heraus, was soll das sein? Nur dem Gesetz Allah zu folgen und das ist unverrückbar, ein für alle Male bis in alle Ewigkeit. Und da gibt es also nicht die Möglichkeit, schöpferisch, moralisch schöpferisch weiter tätig zu werden. Gerade in diesen moralisch schöpferischen Kräften liegt aber das Ich am allerstärksten drinnen. Das Ich hängt mit den moralischen Kräften zusammen, mit den schöpferisch-moralischen Kräften. Also das, was Rudolf Steiner als moralische Fantasie, als moralische Intuition bezeichnet. Das sind die Kräfte, die uns hinausführen in die höhere geistige Welt. Das sind aber auch die Kräfte, wegen der wir letztlich das Kamaloka durchleiden müssen. Weil uns alles, was uns an die Erdensphäre und an die Mondensphäre findet, wir im Abstreifen müssen, um da hinaufzugehen. Also was muss ich verhindern, dass das Ich aufsteigt? Ich muss ihm ununterbrochen solche Gedankenformen geben, die nicht schöpferisch sind, die also ein Erstarrtes sind, die ein bloß kombinierendes Denken sind, indem also diese Bildekräfte Formen in uns zum Sterben, zum Erstarren gebracht werden. Und dazu ist ein Mittel, dass ich ununterbrochen mit diesen architektonischen Formen umgeben bin, die also diese erstarrten, abgestorbenen, zur Erde sinkenden Lebenskräfte ausdrücken und nicht eben diese lebendig aufsteigenden. Ich habe es in den Formen der arabischen Schrift drinnen, die genau dasselbe auf andere Art ausdrückt. Da ist auch ein sehr starker arimanischer Impuls drinnen und im Grunde sind diese Schriftzeichen ja auch so etwas wie Arabesken, also letztlich nichts anderes. Und indem ich ununterbrochen, also diese Formen, indem ich die Texte lese und auch die Gedankenformen, die dahinter sind, sehe, aber immer in diesen Formen sehe, wird das Denken also immer mehr in diese Richtung hineingeführt. Wird brillant. Also dieses arabistisch-wissenschaftliche Denken war ja lange Zeit lang weit überlegen den ganzen Denken des Abendlandes. Im Abendland war zwar eine sehr, sehr starke herzhafte Gemütsstimmung drauf, im christlichen Sinne, aber das Verstandesdenken, das logische Denken, da hat es also müde ausgeschaut. Das Christentum hat eben gerade um seine Herzenskräfte entwickeln zu können, musste sich ja gerade ausbreiten in diese nördlichen, vorwiegend germanischen und auch slawischen Völker hinein, die nur sehr wenig Verstand hatten, aber ein stark entwickeltes Gemüt hatten. Und diese christlichen Kräfte mussten also dort hingehen, wo sie nicht so sehr zunächst einmal gefährdet waren durch dieses Verstandesprinzip. In der ganzen orientalischen Welt bestand eben die große Gefahr, dass das, was im jüdischen Volk einerseits, aber auf andere Art im griechischen Volk mit der Philosophie als lebendiges Denken hereingekommen ist, das ist in der ganzen orientalischen Welt eigentlich sehr stark abgestorben. Ist also sehr stark unter diesen alemannischen Impuls gekommen, der natürlich auch schon vom persischen, von der urpersischen Zeit her überströmt. Daher, bis heute ist ja auch Persien selbst geografisch also ein sehr, sehr wesentlicher Einflussgeber also für dieses islamische Denken im weitesten Sinn. Dort kommen also sehr starke arimanische Impulse auch herein. Das hängt damit zusammen, dass Ariman ja wirklich mit bestimmten Erdenorten besondere Verbindung hat, besondere Beziehung hat. Und die Pilgerfahrt, die Hajj, die Moslems machen müssen oder sollen zumindest einmal im Leben, die Pilgerfahrt nach Mekka, ist ja unter anderem die Pilgerfahrt zur heiligen Kaaba, also zu diesem vierschrötigen Monolithen aus schwarzem Gestein, in dem im Inneren selber noch der heilige schwarze Stein aufbewahrt wird, wo also der Dienst an Ariman im Grunde gefeiert wird. Das ist also der Altar Arimans im Grunde. Und du musst als Moslem sozusagen Ariman deinen Tribut zollen, damit du dann in dein luziferisches Reich aufsteigen darfst. Also, und eben auch dieser Weg, diese Pilgerfahrt dafür auf sich zu nehmen, das hat natürlich alles eine wirkliche Bedeutung. Weil da geht es ja eben nicht darum, jetzt setze ich mich geschwind ins Flugzeug und fliegt dorthin und so ist es ja nicht. Da gehört ja lange innere Vorbereitung und Rituale und alles Mögliche dazu. Und diese Rituale dienen eben alle dazu, den Menschen nachher wirklich diese Perspektive zu eröffnen, dieses luziferische Paradies bis zu einem gewissen Grad zumindest einzugehen. Besonders dann eben auch, wenn du dein Leben lässt für Allah, etwa eben auch, das ist ja das Konzept des Selbstmordattentäter, also immer wieder klären oder was ihnen dann indoktriniert wird, was bis zu einem gewissen Grad wohl auch stimmt, dass ihnen das also einen sehr guten und sehr schnellen Weg in diesen Bereich hinein ermöglicht. Also gerade diese Verbindung einerseits mit dem tötend Arimanischen eröffnet, andererseits also den Weg dann in dieses luziferische Paradies hinein. Und man muss sagen, dass also die Wissenden im Islam also wahrscheinlich sehr viel mehr und sehr viel deutlicher wissen, wie diese Dinge im Detail zu funktionieren haben, als das also bei den christlichen Kirchen der Fall ist. Obwohl es natürlich ja auch Wissende gibt, die Ahnung von den Zusammenhängen haben, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Wissenden, die Weisen in diesen islamischen Völkern, dass sie das sehr viel konkreter noch wissen und ganz genau wissen, welche kultischen Handhabungen notwendig sind, um den Menschen eine gute Chance zu geben, dorthin zu gelangen. Und es ist also eben die starke, und nicht, man darf jetzt nicht sehen, dass das einfach böse Menschen, die sich mit den Widersachern verbündet haben, das ist wieder alles zu einfach. Man muss sehen, dass da eben einfach ein anderer Entwicklungsweg für die Menschheit angestrebt wird. Ein Entwicklungsweg, der eben nicht das Risiko auf sich nehmen will, den Menschen die Schöpferkräfte zukommen zu lassen. Weil eben die nicht unbegründete Furcht besteht, wenn ich dem Menschen das in die Hand gebe, dann kann das auch völlig schief gehen. Dann kann das auch völlig schief gehen und Die ganze Schöpfung ist bis jetzt so gelaufen, dass es niemand eigentlich diese Möglichkeit in die Hand gegeben wurde. Und die ganze Schöpfung hat sehr gut funktioniert. Und es wird eigentlich dadurch, dass den Menschen diese Kraft gegeben wird, die ganze Schöpfung in Wahrheit in Frage gestellt. Man muss sich das ja einmal vor Augen führen, indem dem Menschen durch sein Ich diese Schöpferkraft in die Hand gegeben wird, steht die ganze Schöpfung mit auf der Waage und das ist die Frage, wohin sich das senkt. Es kann eigentlich die ganze Schöpfung im Grunde ihr Ziel verfehlen, wenn der Mensch sein Ziel verfehlt. Und das ist etwas, was man nicht riskieren will. Aus dieser Ansicht heraus. Man weiß bis zu einem gewissen Grad, dass man eben auch mit Ariman und Lucifer mit Widersacherkräften zu tun hat, das weiß man durchaus, also man ist gar nicht so blind jetzt, dass man einfach jetzt den Widersachern verfallen ist, aber man sagt, diese Kräfte sind eben auch in der Welt, dass man muss gewisse Kompromisse mit ihnen schließen, eben gerade um die Schöpfung in seiner Reinheit zu erhalten und für die Zukunft auch zu garantieren. Während sie mit dem, in letzter Konsequenz, was durch das Christentum hereingekommen ist, wo den Menschen wirklich die Freiheit gegeben wird, die ganze Schöpfung riskiert wird. Und das wird als das eigentliche also Teufelswerk angesehen in Wahrheit. Darum ist die Verständigung auch zwischen dem wirklich verstandenen Christentum und dem Islam sehr, sehr schwierig. Weil sie sich im Kern wirklich unterscheidet und zwei verschiedene Wege gehen will. Nur ist es heute so, dass in den christlichen Religionen, in den christlichen Bekenntnissen, wie sie heute sind, man auch noch immer so gewisse Schwierigkeiten mit dem Schöpfertum des Menschen hat und diese Freiheit auch nicht so halbherzig zugestehen will, obwohl es eben im Christentum drinnen liegt, als Kern eigentlich. Das ist der Kerngedanke. Und richtig ist, wenn die Kirchen den Menschen, solange er den braucht, seine Stützen geben, auch durch moralische Vorschriften und Regeln und so weiter, damit er nicht zu früh und zu tief fällt. Aber das Ziel muss sein, ihn in die Freiheit zu entlassen und auf die eigenen Füße zu stellen, was man ja öfter schon gesagt hat, was auch Rudolf Steiner gesagt hat, die edelste Aufgabe der Kirchen wäre, sich irgendwann einmal für die Zukunft überflüssig zu machen. Und das eben auch das priesterliche Amt in die Hände des einzelnen individuellen Menschen zu stellen. Und das ist aber der Impuls, den also gerade der Islam überhaupt nicht will, den also als das Verfehlteste überhaupt ansieht. Die Zukunft der Schöpfung und auch des Menschen wird nur dann heilsam und friedlich sein, wenn wir anerkennen, dass der Mensch Geschöpf ist und nur Geschöpf ist und bei dieser Rolle bleibt und nicht frevelhaft darüber hinausgehen will, selbst zum Schöpfer aufzusteigen. Das sind zwei verschiedene Wege, von denen man nicht einmal so sagen kann, ist der eine richtig oder ist der andere falsch, sondern es ist eine Frage der Entscheidung, welchen man gehen will. Denn das Richtige und Falsche stellt sich natürlich, weil richtig ist es, wenn wir sagen, wir bejahen das Ich und wir wollen die Rolle des Menschen als Schöpfer weitergehen. Dann muss es die Entscheidung für das Christentum im weitesten Sinne sein. Ich kann aber auch sagen, wir wollen Geschöpf sein, wir wollen in Demut eigentlich auf die geistige Welt blicken und wollen sich anmaßen, mehr als Geschöpf sein zu wollen. Und wir haben daher als edelste Aufgabe zu sehen, wir unterwerfen uns sozusagen diesen Regeln, die die geistige Welt hat und die uns auch, wenn wir dem folgen, in Reinheit folgen, mit sehr vielen Gütern beschenkt. Eben diese Paradieseswelt uns schenkt, die wohl in einem Maße etwas Wunderbares ist, wie wir es uns auch kaum vorstellen können. Es ist also natürlich keine schreckliche Welt, sondern eine wunderschöne Welt. Eine Welt der Schönheit, eine Welt des Friedens, eine Welt, von der man sich schon vorstellen kann, dass man sagen kann, das wäre doch ein Ziel, auf das man zustreben soll. Und noch dazu mit der Gewissheit, dass dadurch die Schöpfung in ihrer Ordnung nicht durcheinander gebracht wird. Dass wir also nicht sozusagen die ganze geistige Welt durcheinanderbeuteln. Wir, wenn wir uns auf unser Ich stellen, sind eigentlich auch immer der Sprengstoff für die geistige Welt. Das müssen wir uns bewusst sein. Wir sind einerseits das, was die geistige Welt einmal in Zukunft unendlich bereichern kann, wenn wir es im Richtigen durchführen. Wir können aber auch der Sprengstoff für die ganze geistige Welt sein und sie also in ihrer Entwicklung aber gewaltig durcheinander bringen. In der Hand des Menschen liegt also sehr viel. Und die Entscheidung des Islam ist, dieses Risiko nicht einzugehen. Und bis zu einem gewissen Grad ist das aber nur sozusagen die äußerste Spitze dessen, was in der orientalischen Welt überhaupt sehr stark lebt. Der orientalischen Welt, die also halt mit diesen alttestamentarischen Prinzipien der Mensch als Geschöpf sehr stark verbunden ist. Einfach auch deswegen verbunden ist, weil sie einfach sehen, auch noch viel stärker sehen als wir, die ungeheure Weisheit, die mit dieser ganzen Schöpfung hereingekommen ist. Und sie noch viel stärker schätzen und würdigen können als wir. Wir setzen uns im Grunde deswegen so leichtfertig über die ganze Schöpfung hinweg, weil man gar nicht mehr sehen, was dahinter an weisheitsvollen Impulsen drinnen war. Diese Weisheit hat der Orient teilweise noch. Die Wissenden im Orient haben es zumindest noch, bei uns haben es sehr wenige. Nur weil wir die Welt so banal anschauen, maßen wir uns vielfach an, da einfach drinnen herum zu fuhrwerken, nach unserem Gutdünken. Dass eben vielfach nicht dem aus den schöpferischen Kräften des Ich genährt wird, sondern aus dem bloßen Ego heraus. Das heißt, die Welt ist für mich da, dass ich sie genieße und zwar ohne, dass man irgendein Gesetz möglichst dahin schaut. Höchstens unser irdisches Gesetz und unsere Egoismen ein bisschen ausgleichen miteinander. Aber um Gottes Willen kein göttliches Gesetz, das uns da reinkuschen soll. Ich glaube, das ist die westliche Gesinnung im Grunde. Zwischen diesen beiden Wegen, zwischen diesen beiden großen Wegen, dem christlichen Weg und dem im Grunde vorchristlichen Weg, geht für die Zukunft die Entscheidung. Die Entscheidung ist nämlich durchaus offen, welchen Weg die Menschheit wirklich nehmen wird. Das Christliche ist ja auch so, dass es etwas ist, was wirklich ganz aus der Freiheit des Menschen angenommen und verwirklicht werden muss. Also es wird nicht automatisch passieren. Also die Menschen werden immer mehr dann ihr schöpferisches Ich entwickeln und es wird das alles immer christlicher werden und das ist sozusagen vorprogrammiert. Das ist es nicht. Es ist die Möglichkeit gegeben und es ist eben die große Möglichkeit gegeben, dass der Mensch in sein Ich unmittelbar in sein Ich die Kräfte des Christus aufnehmen kann und sozusagen mit den Kräften des Christus wirken kann, die jetzt nicht mehr von außen wirken, wie alle anderen geistigen Kräfte früher von außen gewirkt haben, sondern die in Ich und aus dem Ich heraus wirken und unsere Individualität dazu überhaupt nichts nehmen. Also sozusagen der Christus ist der sich eigentlich einfügt in unser Ich, könnte man sagen. Ganz hingibt auch unserem Ich und sagt, wenn du dich, ich verbinde mich mit dir und ich liebe mich deinen Ich-Kräften aus in gewisser Weise. Ich gebe dir meine Kräfte so, dass du sie durch dein Ich in individueller Form verwirklichen kannst in der Welt, wenn du mich aus Freiheit aufnimmst. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir nehmen diese Schöpferkräfte nicht auf, letztlich also die Christuskräfte nicht auf. Und dann wird der Mensch also einen Weg gehen, der also die sozusagen geradlinige Fortsetzung der alten Schöpfung ist. Während wir das Ich aufnehmen und den Christus aufnehmen, es in gewissem Sinn eine ganze Umwendung, eine komplette Umwendung der ganzen Schöpfung ist, der ganzen Schöpfungsentwicklung ist. Und natürlich aus unserer anthroposophischen christlichen Sicht heraus ist sozusagen das eine der gute, das andere der schlechte Weg. Aber man muss es wirklich auch aus der großen Perspektive sehen, es sind zwei verschiedene Wege, die möglich sind, die offen sind für die Zukunft. Und letztlich ist es die Entscheidung des Menschen, welchen Weg er geht. Wir müssen das entscheiden. Es wird von selbst, wird nämlich die Entscheidung in die eine oder andere Richtung nicht folgen. Weil der Islam natürlich will es also eher erzwingen, die Entwicklung in die andere Richtung, aber letztlich wird es in der freien Entscheidung des Menschen liegen, wohin er gehen will. Und der Weg also in diesen wunderbaren ewigen Frieden dieses Paradieses einzutreten, ist schon ein sehr verführerischer irgendwo. Und es ist nicht sehr leicht, also den Menschen eigentlich sozusagen zu überzeugen davon, dass er diesen Weg nicht gehen sollte. Im Grunde, wenn man so viele unserer Menschen heute anschaut, was so wirklich die Grundlebensbedürfnisse sind, was sie eigentlich wollen, dann ist es dieser Paradieseszustand, nämlich möglichst schon hier und gut, nach dem Tod denken sie meistens nicht mehr, aber am schönsten wäre, ich könnte in diesem Paradies leben. Also im Grunde müssten sie in Scharen alle zum Islam übertreten. In großen Scharen übertreten. Was sich daran hindert, ist, dass man sich hier keine zu engen Regeln vorschreiben lassen möchte. Das ist sozusagen, weil das Ego nämlich zu stark geworden ist. Denn im Islam, denn beim gläubigen Moslem muss das Ego eben sehr streng, aber auch im Zaum gehalten werden. In sehr strengen Regeln. Dann darfst du dich irgendwo sehr stark auch ausleben, aber du musst diese strengen Regeln beachten und dich ihnen völlig unterwerfen. Im Grunde. Und da das bei uns zwar der Wunsch dieses nach dem Paradies und dem sich ausleben oder so schon stark ist, aber andererseits auch die Ablehnung alles, das einmal der Regeln aufgesungen wird, auch sehr stark ist, ist die Gefahr wieder etwas geringer, dass das ja alles zum Islam übertreten. Nur ist das auch noch nicht allein der Weg, der die Menschen zur Entwicklung des freien Ich im christlichen Sinne führt. Also, da müsste das kommen, dass der Mensch die moralische Fantasie, die moralische Intuition entwickelt, also moralisch, schöpferisch aus dem Ich ist und sich dann eben die Regeln selber gibt, die das Ego zähmen. Das ist mit Sicherheit der allerschwierigste Weg. Das muss uns auch klar sein. Das ist mit Sicherheit der allerschwierigste Weg und im Grunde eine übermenschliche Aufgabe fast. Nur dann müssen wir halt fast diese Übermenschen werden im geistigen Sinne. Denn man muss denken, also diese ganze moralische Kraft und Fülle, wie sie im Islam zweifellos drinnen steckt, in heute der Form, wie wir es besprochen haben, oder auch die ganze moralische Kraft, wie die etwa durch das Judentum gegeben ist, durch die Überlieferung, durch die Tora gegeben ist, was also durch Generationen von Propheten, von gläubigen Menschen hervorgebracht wurde, das muss eigentlich der einzelne Mensch in seiner moralischen Intuition im Moment etwas von dieser Art hervorbringen. Das ist was Gewaltiges. Das ist eigentlich unvorstellbar, dass Menschen sowas können, und doch haben wir die Chance dazu, es zu können. Nämlich deswegen zu können, weil wir ja den Christus in uns aufnehmen können. Und das ist die Stärke von allen Kräften. Aber es ist ein Weg, der sicher nicht leicht ist. Ein Weg, auf dem man vielfältig straucheln kann. Es ist durchaus, vielleicht das auch noch als Randbemerkung zum Schluss, nicht nur ein Weg der Askese. Das sollte nämlich auch nicht sein. Also das Christentum ist manchmal auch wieder sehr stark mit einer einseitigen Askese zu weit gegangen. Und der Mensch, der in der Sinneswelt lebt und sich dann also alle sinnliche Freude ablegt und verneint eigentlich das sinnliche Dasein, ist nämlich auch nicht der, der im richtig christlichen Sinn lebt. Denn Auch Christus hat sich verkörpert in einem Menschen und mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Halt das richtige Maß in allem zu finden, das gilt es. Aber das ist ein ganz enger Weg. Es ist also mit Sicherheit der schwierigste Weg und der Weg, auf dem man leichtest bestaufen kann. Und wie wir gesehen haben, mit uns kann die ganze Schöpfung straucheln. Das ist also ein Weg auf einer ungeheuren Verantwortung für jeden Einzelnen. Aber darum wird die Entscheidung für die Zukunft gehen. Geht es diesen Weg oder geht es den, wie es am stärksten und am deutlichsten vielleicht im Islam gegeben ist? Wollen wir es damit für heute vielleicht gut sein lassen? Danke.